gehst du einfach zu einer Frau hin und sagst, hey, ich bin der Fabi, wie geht's dir so? Schönes Kleid, oder?
Naja, der Trick ist es ja auch, sich in eine Situation zu bringen, wo man sich wohlfühlt, wo sich beide wohlfühlen. So dieses Konfrontativ?
Ja, ich denke schon.
Mhm. Ich glaube, das ist das richtige Wort, ja. Hört sich komisch an. Das Konfrontative, das ist immer so ein bisschen blöd, ne? Da sitzt jetzt zum Beispiel wir nehmen jetzt mal so einen Tisch und da sitzen da 4, 5 Frauen und reden miteinander. Man tauscht Blickkontakt aus, wenn man am anderen Tisch sitzt. Und irgendwann geht es mal Richtung Bar, bestellt dann was und du gehst dann auch hin und sagst so, hey, ist mir jetzt schon aufgefallen? Wie geht's dir so? Erzähl mal. Mir gefällt dein Kleid und was weiß ich. Das ist so, dann erwartest du halt von ihr irgendwas, dass sie dann sagt so, ja, danke, cool und keine Ahnung was. Ich finde eigentlich, das ist so, weiß ich nicht, man muss da ein gemeinsames Thema finden. Also wenn man dann zum Beispiel sagt so, ach cool, oder muss ja nicht mal, du kannst ja einfach nur ihr ein Getränk bestellen und oder einfach vorbeibringen und sagen, hier, habe ich dir jetzt bestellt, schönen Abend noch, tschüss. So, und dann hast du sofort eine Bindung und ist alles in Ordnung, ohne sie jetzt direkt angesprochen zu haben und so.
Das ist echt spannend.
Was mir zum Beispiel eingefallen ist, als du das erzählt hast, so dieses, zu jemandem hingehen und dann nach einer Nummer fragen und so, da ist mir das mit meiner Ex-Freundin eingefallen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und zwar, wir saßen beide in Starbucks, sie an dem einen Tisch, ich am anderen Tisch. Ich halt voll in meine Arbeit vertieft, so gar nicht so links und rechts geschaut und so. Gell? Und sie hat mir danach gesagt, sie hat mich dann schon mal wieder angeschaut und so und hat aber von mir auch gar keine Reaktion gesehen. Mhm. Bis dann so 5 Minuten, bevor sie gegangen ist, habe ich dann mal hochgeschaut und da haben wir uns gesehen und so. Und ich dachte, oh, nett, alles schön und gut und so. Und dann hat sie aber ihre Sachen gepackt und ist gegangen. So, hat aber ihre Mütze vergessen. Ich natürlich da hingegangen, habe ihre Mütze genommen, bin hinterhergelaufen und gesagt, hey, du hast deine Mütze vergessen. Die so, oh ja, vielen Dank, darf ich dich demnächst auf einen Kaffee einladen und so als Dankeschön. Ich so, ja, sehr gerne und haben wir Nummern ausgetauscht.
Ah, okay, aber das klingt ja fast schon nach Klassiker, aber es ist einfach überhaupt nicht meine Realität, dass solche Gespräche oder so ein Kennenlernen noch stattfindet.
Aber genau, ist es
also
ja gar nicht.
Wirklich,
ne? Aber man muss halt irgendwie kreativ sein.
Ja, genau, also du bist quasi, du hast bemerkt, ja, dass, also rechtzeitig bemerkt, dass sie ihre Mütze vergessen hat. Du warst also nicht so vertieft, dass du es gar nicht bemerkt hast. Ja. Sie hat dann quasi den Ball zurückgespielt, damit da überhaupt auch was hat entstehen können. Nicht nur danke und ist dann davon gerast, sondern tatsächlich diesen Ball auch genommen und gesagt, hey, ja, darf ich mich revanchieren über diese Nettigkeit? Und dann klappt es. Aber ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie wie verlernt haben, wie Männer und Frauen irgendwie aufeinander zugehen können auf eine natürliche Weise, weil wenn ich jetzt allein gucke, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, dass alle nur noch in ihre Handys glotzen, da wüsste ich überhaupt nicht, wenn ich Single wäre, wie ich in ein Gespräch kommen würde, wenn jeder so beschäftigt ist mit seinem blöden Handy, auf Deutsch gesagt, ich habe es auch oft in der Hand, aber dass sich da einfach nichts mehr ergibt, wie das eben wahrscheinlich sind beide im selben Bus, sitzen sich gegenüber und swipen gerade in der Dating-App gerade rum, obwohl die einfach sich angucken müssen und anlächeln.
Und matchen sich noch.
Ja,
aber
genau.
Aber schreiben dann noch miteinander.
Ja, richtig. Und ich finde das irgendwie schon, wie ich schon gesagt habe, wie als hätte man verlernt, wie Männer und Frauen aufeinander zugehen können auf eine natürliche Weise, ohne dass es eben einerseits übergriffig wirkt, andererseits aber auch nicht so, dass der andere das nicht kapiert, weil was ich auch oft sehe, dann findet eine Frau in Real Life einen Typ nett, dann guckt die den einmal an, wenn ich das so beobachte, diese Szenerie, dann sehe ich schon, oh, die ist interessiert, und dann guckt die aber ganz, ganz lange nicht mehr hin, weil es einfach irgendwie denkt, oh, nee, das soll ja nicht so offensiv wirken. Und quasi, die gibt zu wenig Zeichen, dass sich der Mann dann wiederum, der auch interessiert ist, das kann ich, von außen kann man das oft ganz gut beobachten, wenn man einfach länger guckt. Und der sich dann auch wieder nicht traut hinzugehen, weil er von ihr nicht genug Zeichen kriegt, weil er keiner direkt einen Korb haben will, sondern man guckt ja erstmal so ein bisschen, könnte ich Chancen haben, also könnte das hinhauen oder nicht, bevor man eben losrennt und sagt, hey, hi, auch hier, keine Ahnung. Ja, und ich glaube, da müssen wir selbst wieder wie früher eigentlich wieder lernen, wie wir miteinander umgehen können. So. Und ich weiß
es auch ist nicht. Halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst vor einer Niederlage, vor einer Zurückweisung. Mhm. Das ist, glaube ich, die Angst, die einen daran hindert, mal wirklich sich in ein, sage ich mal, in so ein Risiko zu begeben, dass sowas natürlich auch passieren kann. So.
Genau.
Wenn man diese Angst ablegt, wenn man wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt, fuck off, was passiert, dann ist es ja was ganz anderes und dann geht man auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rein, als wenn man von vornherein denkt, so, oh nee, das zu 90% steht jetzt die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass er sagt, nee, ich habe eine Freundin und ja, wie reagiere ich dann, etc. Einfach mal hingehen, einfach mal machen und daraus lernt man ja natürlich auch. Das ist ja das Spannende bei der ganzen Sache. Und der Typ, das kann ich dir sagen, der Typ wird niemals, also wenn es ein gescheiter Typ ist und wenn der so reagiert, wie ich es jetzt gleich sage, dann sei froh, dass er nicht Ja gesagt hat, der wird niemals dich auslachen oder dich irgendwie, was weiß ich, bloßstellen oder irgendwas machen. Sondern wenn es ein gescheiter Mann ist, dann wird er ganz höflich bestimmt sagen, ja, freut mich, bla bla bla, aber Nummern kann ich dir leider echt nicht geben. So, ich habe eine Freundin und wir sind verliebt etc. So, und das ist dann eine Begründung, dann kannst du sagen, okay, passt, aber ich habe es versucht. Und danach, das ist jetzt meine eigene Erfahrung, fühlt man sich ja auch besser, wenn man gesagt hat, okay, ich habe es versucht, hat nicht funktioniert, aber dann kannst du wenigstens sagen, dass du es versucht hast, als danach dann zu Hause zu sitzen und sagen, fuck, hätte ich die mal angesprochen.
Ja, das stimmt. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Also worüber man sich am meisten ärgert, das sind immer die verpassten Chancen. Das ist generell im Leben so, dass man sich immer mehr über, also nicht niemals über Fehler ärgert, sondern eher das, was man sich nicht getraut hat.
Ja, genau.
Und das kann ich auch sagen mit der einen einzigen Situation, als ich da wirklich den Mut gefasst habe, nachdem ich da 30 Mal mit diesem Typ damals gekreist bin. Und immer gedacht habe, nein, oh Gott, nee, das kann ich nicht machen. Und ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause, dass ich mich danach wirklich besser gefühlt habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich schaffe das einfach. Es passiert nichts Schlimmes. Mir reißt keiner den Kopf ab. Aber allein diese Fähigkeit, dass man die Chance hat, sein Selbstbewusstsein aufzubauen, dass man es einfach schafft. Dass man es schafft, in Kauf zu nehmen und dass es wirklich nichts Schlimmes dabei ist. Auch selbst wenn dann einfach Worst Case passiert einfach nichts. Derjenige sagt, du, ja, danke, nein, danke. Und trotzdem. Aber ich glaube, die Angst vor einem Korb ist so viel größer als das, was eigentlich passiert. Also quasi das, was uns in unserem Kopf stattfindet. Ja, was die Folge daraus wäre, ist viel schlimmer wie das, was in der Realität passiert, weil wir uns viel, viel schlimmer ausmalen. Und ich glaube, deswegen ziehen sich die meisten doch bequem in so eine Dating-App zurück, weil dann kannst du dir zumindest sicherer sein, dass jemand Single ist, dann kriegt man eigentlich keinen Korb, weil man hat ja dann Best Case ein Match und das heißt, dass man hat ja schon eine gewisse Übereinstimmung dann. Das ist einfach so saumäßig bequem und man kann quasi dann fast keinen Korb mehr kriegen. Es kann sich nur nichts ergeben, aber man kann nicht mehr diese krasse Ablehnung kriegen.
Du bekommst den Korb ja gar nicht mit.
Ja, genau, richtig. Also man wird einfach gelöscht. Man wird einfach dann, das Match wird aufgelöst und ich denke mal, nee, da ist nichts.
Genau. Und wenn der andere dich wegswipet, dann bekommst du es ja gar nicht mit. Es könnte ja auch sein, dass der andere die App ja gelöscht hat und dich gar nicht gesehen hat und deswegen ist es kein Match geworden.
Ja, genau, richtig.
So. Und diese Ungewissheit, sage ich mal, beruhigt dann auch, dass man sagt so, ja gut, ist jetzt halt nichts geworden, beziehungsweise wenn man dann jemanden so ein Herz gegeben hat, und da passiert einfach nichts, dann ist es halt so, ne?
Genau, also ich finde, das ist schon, ich weiß gar nicht, was die Lösung dazu sein kann.
Einfach machen.
Ich muss schon sagen, es gibt ein paar Regeln beim Dating und die sollte man beachten. Also wie so Red Flags, einfach so Warnsachen, wo man sagt, bitte treff dich nicht bei diesen und diesen Anzeichen. Man kann sich ja vor allem als Frau eben dann auch in irgendwelche Sicherheitsrisiken begeben, wenn man sich einfach mit jedem random trifft, den man jetzt gerade frisch gematcht hat. Also das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Aber dass man an sich schon sagt, okay, ich gehe wieder mehr in den Mut, weil Liebe, das ist ja so eigentlich ein abgedroschener Spruch, aber Liebe wird schon aus Mut letztendlich gemacht und auch aus der Gelegenheit heraus. Und wenn ich natürlich nur zu Hause sitze und einfach gar nichts mache und warte, dass dann irgendwie der Postbote eigentlich Millionär ist und mein Traummann oder der Nachbar gegenüber einzieht und der ist mein Traummann, das ist halt nicht Realität. Also wenn man seit x Jahren Single ist und einfach gar nichts tut, also weder guckt auf der Straße noch online datet, sondern einfach nur wartet und traurig ist, dass scheinbar keiner für einen oder zu einem passt. Da kann ich sicher sagen, zu 100%, so klappt es auf jeden Fall nicht. Und genau dann sind wir wieder beim Mut. Es braucht ein bisschen Mut und Initiative, um einfach mal so loszugehen und was zu wagen. Und mal zu gucken, was vielleicht auch unsere Großeltern gemacht haben. Also ich habe in der Vergangenheit viel mit meiner Oma gesprochen, auch über Dating und warum mein Opa und meine Oma immer noch glücklich miteinander sind. Früher war das klar. Erstens mal war es klar, dass man eine Beziehung haben will und dass man irgendwie dann auch Ausschau hält nach einem potenziellen Partner. Das war irgendwie normal und dass man dann aber auch wirklich mutig war und jemanden kennengelernt hat und sich dann aber auch für jemanden entschieden hat. Und eben nicht noch 600 weitere Matches hatte, die man sich noch parallel angeguckt hat, ob man vielleicht jemand Besseres findet, sondern man hat halt jemand auch eine ernsthafte Chance gegeben. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was ich immer wieder sehe. Einfach mal zu sagen, okay, ich gucke mir jemand wirklich mal an und gebe jemandem eine Chance, der einen guten Eindruck prinzipiell auf mich macht. Und nicht, dass ich gucke, oh, da könnte noch jemand 2 Zentimeter größer sein, was auch immer, noch eine Mühe besser in meinen Kriterienkatalog passen und immer dieses Fear of Missing Out, dieses FOMO, was wir überall in unserem ganzen Leben haben, dass es beim Dating auch voll krass ist, weil das einfach halt uns alles kaputt macht. Weil wir immer danach streben, noch was Besseres zu finden und noch was Besseres zu finden und uns deswegen aber auch nicht mehr festlegen wollen, weil es könnte ja jetzt sein, wenn ich mich für meinen Freund entschieden habe, und das habe ich von ganzem Herzen getan, aber ich hätte genauso gut auch denken können, vielleicht was ist, wenn er jetzt nicht ganz perfekt ist, sondern fast perfekt und wenn ich jetzt noch jemand Besseres finde. Irgendwann gibt es halt den Moment im Leben, wo es eine Entscheidung braucht und die hätte auch Nein sein können, aber dass man sich einfach halt klar für was oder gegen was entscheidet, dass man dann irgendwie wieder weiterkommt im Leben. Mhm.
Liebe Mella,
ja?
Ich habe für heute eine Philosophie oder eine These vorbereitet. Und ich glaube, das ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um diese mal vorzustellen und diese mal auszudiskutieren. Ja, ist das okay? Können wir den kleinen Switch machen?
Auf jeden Fall. Ich schneide alles raus, was mir nicht gefällt. Ich bin hier der Boss. Aber
sehr gut.
Ja, klar.
Also, und zwar die These. Ich lese erst die These vor. Und dann werde ich ganz groß ausholen und dann erklären, wie ich denn da überhaupt dazu komme. Okay?
Okay, da bin ich sehr gespannt. Mhm.
Also, meine These ist, führt Instagram oder etc. dazu, dass hauptsächlich Objektbeziehungen entstehen? These. Mhm. Meine Geschichte oder wie ich gerade so die Welt sehe und wie ich das mir erkläre, muss ja nicht richtig sein, aber das ist meine Erklärung. Ist so, weil du es vorhin auch mit deinen Großeltern angesprochen hast oder sage ich mal generell, früher, wie war es denn? Ich erkläre es mir so. Früher hat man auf einem Dorf gelebt. Früher hatte man einen gesellschaftlichen Sinn und Zweck in seinem Leben. Heißt, in dem Dorf gab es einen Metzger, einen Bäcker, einen Holzknecht, einen Schmied, ein das. Und jeder hatte seine Aufgabe für die Gesellschaft, für dieses Dorf. So. Dementsprechend haben sich die Leute dann eben auch so fortgebildet. Man hat sehr häufig auch den Beruf der Mutter, des Vaters übernommen oder weitergemacht oder das Geschäft weitergeführt. Und man hat quasi da so diese Erfüllung in seinem Leben auch gesehen. Und dementsprechend hat man sich dann natürlich auch fortgepflanzt, beziehungsweise man hat dann auch den richtigen Partner gefunden. Die Auswahl war jetzt auch nicht so groß, weil man hat nur selten in das andere Dorf noch rübergeschaut oder hat man dann schon noch ein bisschen gemacht, aber alles in Ordnung. Aber man hat jetzt nicht nach Brasilien geschaut oder so.
Korrekt.
Das war quasi so dieser gesellschaftliche Gedanke von früher. Man war in seinem menschlichen Kosmos, sage ich jetzt mal. So, irgendwann kam mal die Zeit. Jetzt sage ich das Wort und bitte nicht falsch verstehen, ich bin jetzt kein linksautonomer Typ oder so, aber ich sage, der Kapitalismus, der ist es jetzt halt seit einiger Zeit. Seitdem gibt es ja immer so dieses Streben nach Glück durch höher, schneller, weiter. Jeder will mehr, jeder will mehr haben als andere etc. Wir haben keine Grenzen mehr, es ist alles grenzenlos inzwischen. Wir haben eine globale Welt, wir können morgen entscheiden, wir fliegen nach Thailand und verbringen dort einen Monat. Das ist gar kein Problem, das können wir uns alle leisten in Deutschland, weil wir natürlich auch, hier so leben. Jetzt es ist meine Erklärung, wie wir von früher, von diesem gesellschaftlichen, ich habe hier eine Aufgabe für mein Dorf, ich muss hier jeden Morgen die 20 Brötchen backen und so, damit hier alle überleben, oder ich muss das Holz runterbringen, damit der Schreiner das verarbeiten kann, etc. Kommen wir doch eher dazu, oder sind wir eben durch dieses Ganze, durch diese Globalisierung etc. dazu gekommen, dass jeder Mensch inzwischen in einem Einzelkosmos lebt. Und dieses Einzelkosmos, dieser Einzelkosmos wird gefüllt aus Dingen. So, inzwischen ist es ja auch nicht mehr so, und das sieht man ja auch in der Rhetorik, man sagt nicht mehr, ich bin ängstlich, sondern ich habe Angst. So dieses Haben und ich bin, die Rhetorik, die ändert sich schon immer mehr dazu, dass man sagt, ich habe heute etwas gelernt. Gut, das sagt man, glaube ich, auch so. Oder gibt es ein anderes Ding für ich bin? Also man bezieht quasi sehr wenig immer auf sich selber, auf das eigene Sein, sondern man hat immer etwas, dieses Haben und so. Und das ist eben, man definiert sich eben aus den Dingen um sich herum. So, das ist so ein bisschen meine Erklärung bei der ganzen Sache. Jeder will hier das teuerste Auto haben, jeder will das haben, will das haben, will das haben. So. Und jetzt ist meine Frage, beziehungsweise, jetzt kommt noch das, nee, das erzähle ich später. und zwar, jetzt ist es so, wenn man sich dann mal Instagram durchscrollt, und ich habe bewusst kein Instagram mehr wegen sowas, dann ist es ja diese Darstellung nach außen, das ist mein Job, das ist mein Hund, das ist mein Mann, meine Frau und das ist mein Urlaub und das ist mein Leben. Mhm. Alles recht objektiv gehalten. Es ist nicht mehr so, dass man wirklich eine Beziehung führt, wo man quasi dieses enge Miteinander dann hat, sondern der Mann oder die Frau oder etc. wird auch, weil man sich selber auch als Objekt sieht, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, auch als Objekt gesehen. Und dadurch verliert es so ein bisschen an dieser Bindung, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Teil von mir. Und ich rede jetzt natürlich nicht von allen, aber von einem Großteil, so wie ich das jetzt realisiere. Und ich habe auch Leute in meinem Freundeskreis, die jetzt demnächst heiraten und so, wo ich mir persönlich, und ich sage es denen ja auch nicht, aber wo ich mir persönlich auch nicht sicher bin, ob das jetzt wirklich so eine Liebe ist oder ob man das halt einfach macht, weil es von außen erwartet wird.
Also um ganz kurz, da hat mich was getriggert, dieses Haben oder ich habe Angst versus ich bin ängstlich, hat mich gerade irgendwie einfach so angesprungen. Das hat jetzt nichts mit Dating zu tun. Mhm. Aber das kann ich dir erklären, warum man das mittlerweile sagt. Ich bin dann so eine alte Psychologietante. Mhm. Und man sagt mittlerweile, meines Wissens zumindest, nicht mehr ich bin ängstlich, weil Angst ein Gefühl hat, das man hat, aber weil man selbst nicht das Gefühl ist. Weil das einfach ein Gefühl ist, das du fühlst, aber das bist nicht du. Und deswegen, meines Wissens, macht man deswegen mittlerweile die Unterscheidung und abstrahiert es sozusagen mit und trennt es von einem selbst, damit man entscheiden kann, okay, ich bin nicht meine Angst, sondern ich bin ich und ich kann es ablegen sozusagen oder ich, das,
also das definiert mich quasi nicht
sozusagen. Genau. Okay. Also
das Bin ist quasi dieses Über-Ich nach Sigmund Freud und das Haben ist quasi etwas, was man zwischendurch mal hat.
Genau, also so ein Zwischenzustand und nicht, das hat nicht, finde ich, in dem Sinne, also zumindest jetzt auf dein Beispiel bezogen, jetzt nicht mit Besitz zu tun, nur mit diesem okay. Objekt sein. Aber jetzt auch zu den anderen Sachen, ich gebe dir da schon in gewisser Maßen recht. Ich war schon auf Hochzeiten, um jetzt nochmal auf dein Hochzeitsbeispiel zu gehen, dass zum Beispiel beim Heiraten oft nicht mehr darum geht, den vermeintlich, ich finde es ein bisschen einen hohen Anspruch, den schönsten Tag seines Lebens zu haben, wenn man noch ganz viele Jahre vor sich hat, finde ich, das ist ein sehr großer Druck. Aber dass man einfach einen tollen Tag mit seinem Partner und mit seinen Freunden verbringen will. Und am Ende habe ich aber gemerkt, dass das Brautpaar sich mit dem Freundeskreis einfach hochgeschaukelt hat. Wer hat das geilere Kleid, die geilere Location, mehr Gimmicks für die Gäste? Also wer rankt quasi am besten auf der Hochzeitsskala? Wer hatte die geilste Hochzeit im ganzen Freundeskreis? Dass es am Ende tatsächlich nicht mehr darum geht, seine Liebe zu feiern und auch die Entscheidung zu feiern, einfach sich füreinander entscheidet und das restliche Leben miteinander verbringen will, sondern schon auch ein bisschen, das spielt wieder auf das, was du gesagt hast, auch diese Competition und einfach so zu zeigen, okay, wir können uns das vielleicht leisten und der, der die tollste Hochzeit hat, also die teuerste, nicht tollste, die teuerste Hochzeit hat, die zeigen nach außen hin zumindest, wir lieben uns am meisten, was natürlich, das korreliert ja überhaupt nicht miteinander. Ja. Aber eben, da sind wir wieder bei dem Objekt und zeigen und das Instagram-Leben nach außen zeigen. Oh Gott, wir sind so glücklich, weil wir sind jetzt hier jeden Tag an einem anderen Strand und deswegen sind wir glücklicher als jeder andere. Obwohl, und das weiß ich, weil ich mich viel mit Studien beschäftige, langfristiger Beziehungserfolg überhaupt nichts mit diesen ganzen Oberflächlichkeiten zu tun haben, sondern eben mit emotionaler Stabilität, die man erzeugen kann. Dann aber auch, das ist so ein altes Wort, Güte zum Beispiel. Also wie oft drückt vielleicht der Partner auch das Auge zu, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Damit verbinde ich Güte zum Beispiel. Loyalität ist ganz wichtig. Also bescheiße ich meinen Partner oder stehe ich zu dem, egal, auch wenn es gerade schwierig ist oder auch, und das vergisst man auch oft, wie man sich bei dem anderen eben auch fühlt und auch längerfristig fühlt. Also fühle ich mich wohl, fühle ich mich, es gibt Beziehungen, da fühlt sich der eine immer ungenügend, weil der Partner auf so einem Podest steht, quasi so, boah, der ist gefühlt Gott und der sich untergeordnet fühlt, der denkt, hat eher das Gefühl, ja, das, also ich bin so dankbar, dass der mich überhaupt genommen hat, also weil der könnte ja viel bessere Personen oder viel bessere Frauen kriegen, ja. Dass man einfach auch oft das wichtig ist und darauf hört, wie fühle ich mich mit dem Menschen, eben nicht mit diesen Objektsachen oder ich sag mal eher messbaren Attributen, eben Kontostand, Beruf, bei Frauen ist es der BMI, wie schlank ist eine Frau, wie große Brüste hat sie, einfach dieses Aussehen, ja. Sondern einfach wieder mehr drauf geht oder darauf gehen sollte, wie man früher eben auch schon darauf geachtet hat, wie gut passt man zusammen, wie gut ist man füreinander da und wie gut kann man das Leben zusammen bestreiten und eben nicht zum Beispiel, es gibt eine Dating-App für Singles mit Niveau, da kann man seinen Verdienst angeben, zum Beispiel. Das ist insoweit oberflächlich, weil Tinder hatten wir ja schon angesprochen, da geht es um Fotos. Das heißt, ich gucke mir ein Bild an und entscheide aufgrund des Aussehens, was ich da sehe, ob ich jemand scheiße finde oder eben nicht. Schlechtes Bild, ciao. Nicht so attraktiver Mann, ciao. Das könnte der geilste Partner sein. Ich könnte ihn mega sympathisch finden, ich könnte super glücklich mit dem sein. Der ist vielleicht einfach auch ein bisschen schlecht abgelichtet, kann ja auch sein. Man hat einfach ein nicht ideales Bild gewählt, ciao, ist der weg. Und am Ende ist es tatsächlich überhaupt nicht wichtig. Wir schauen, und da gebe ich dir recht, in der Zwischenzeit im Vergleich zu damals, zu unseren Großeltern, einfach sehr viel mehr auf Dinge, auf die es tatsächlich, also wissenschaftlich bewiesen, überhaupt nicht ankommt, um eine glückliche, erfüllte, langjährige Beziehung zu führen. Und ich glaube schon, und da komme ich wieder auf Instagram zurück, dass Instagram und die ganzen Plattformen, wo es wirklich nur darum geht, zu zeigen, über Bilder zu zeigen, was man alles hat, angeblich hat, muss ich auch sagen, die Leute haben ja gar nicht alles, was sie zeigen, was sie angeblich haben. Und dann eben auch, und da kommen wir wieder zur Philosophie, ich glaube, immer, sie versuchen meiner Meinung nach ihr Glück zu finden, vergeblich, indem sie denken, wenn ich noch mehr Sachen anhäufe, wenn mein Partner besser aussieht, wenn, keine Ahnung was, dann bin ich glücklicher. Und das stimmt aber nicht. Und das ist nicht
das nur eine stimmt nicht, genau.
Genau, und es stimmt nicht und wir denken aber, dass es stimmt, weil wir immer wieder auch gezeigt kriegen, dass strahlende Gesichter an einem Strand uns suggerieren, die Leute sind glücklich, die einfach viel haben und die viel erreicht haben in ihrem Leben, in Anführungszeichen erreicht, mit diesem schneller, höher, weiter, Influencer, boah, krass, geiles Leben, Yacht, riesenfettes Haus, Poolboy, weiß ich nicht. Und weil wir dann eben nur strahlende Gesichter sehen, suggeriert uns das oder kommen wir in die Fehlannahme, dass das uns glücklich macht. Und am Ende kippen die Leute um und fallen in Depressionen, weil sie irgendwann merken, dieses ganze Show und irgendwie das auch immer gut aussehen zu müssen und immer zeigen zu müssen. Und sobald man auch das alles nicht mehr hat, es kann ja auch sein, die Leute verlieren ihren Einfluss, was auch immer, und fallen in ein ganz tiefes Loch, weil sie einfach diese Sachen sich vielleicht auch nicht mehr leisten können und dann sind sie nichts mehr, weil sie eben diese Objekte auch nicht mehr haben, die sie zeigen können.
Oder es befreit einen und man wird dadurch erst wieder glücklicher, weil man weiß, okay, man braucht das Ganze ja auch gar nicht.
Richtig. Ich glaube, es gibt zweierlei. Also es gibt die einen, die dann vielleicht sagen, krass, ja, also ich bin sowas von am Boden und überlegen sich dann, dass sie das gar nicht glücklich gemacht haben, sind dann befreit dadurch, weil sie einfach diesen Zwang nicht mehr haben, irgendwie gut auszusehen und einfach irgendwie so ein shiny Object Leben zu führen. Und die anderen, die wirklich denken, ihre Lebensexistenz, die hat keinen Sinn mehr und ja, die haben einfach keine Existenzberechtigung mehr, weil sie quasi in Anführungszeichen alles verloren haben, obwohl sie eigentlich alles gewonnen haben, nämlich eigentlich ein Leben wieder zurück und die Chance neu aufzubauen. Aber ich glaube, das ist
Ich habe hier ein Buch vor mir liegen von Arthur Schopenhauer. Der hat ja so um die Jahre 1700 gelebt und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Kunst, glücklich zu sein. Ich muss sagen, das ist das Buch, das hat mich so unglücklich gemacht, weil das einfach so negativ ist.
Echt?
Aber unglaublich.